der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler
und mit Matthias Lohmann.
Wir sprechen in diesem Podcast regelmäßig über Gemeinde, über Theologie und immer wieder auch über aktuelle Ereignisse und Entwicklungen, weil unser Glaube nicht abgekoppelt ist von dem, was in dieser Welt geschieht und weil manche Dinge geradezu nach einer christlichen Einordnung und nach einer christlichen Perspektive schreien. Genau deshalb geht es heute um die Lage in Israel. Die Nachrichten und Bilder, die uns von dort erreichen, die machen sprachlos, die sind einfach nur entsetzlich. Menschen, die von Hamas-Terroristen gejagt wurden wie Tiere, Frauen, alte Kinder, die verschleppt wurden und Hinrichtungen auf offener Straße und sogar in den eigenen vier Wänden. Matthias, lässt sich diese Grausamkeit irgendwie erklären? Ich meine, wie wird jemand so dermaßen stumpf? Wie kann man so einen großen Hass haben, dass man Kindern den Kopf abschneidet, dass man unbewaffnete Leute in den Hinterhalt lockt und niedermetzelt? Lässt sich das denn irgendwie verstehen?
Ich glaube, gerade wir Christen haben Kategorien dafür, um das zu verstehen. Wir wissen, dass wir Menschen seit dem Sündenfall das Böse in uns tragen und von daher wir zu erschreckenden Dingen in der Lage sind. Und es gibt Dinge, die das entweder fördern oder das eingrenzen. Und wir sehen, dass es eingegrenzt wird, da wo man in zivilen Gesellschaften lebt, da wo man human miteinander umgeht. Und da sind dann Dinge, die die Bibel Sünde nennt, Dinge, die man erst einmal vielleicht nicht tut, weil man das einfach nicht tut. Aber ich glaube, wenn wir mal das in einen anderen Kontext bringen und uns überlegen, wie wir in unserem Land, in unserem Umfeld abgestumpft sind im Hinblick zum Beispiel auf Sexualität und Perversion, da müssen wir sagen, wir sehen das heute im Fernsehen und keiner schüttelt sich mehr darüber, dass da Ehebruch überall gefeiert wird. Und jeder Film, jede Serie hat außerehelichen Sex und da macht kaum noch ein Christ den Fernseher aus und sagt, naja, das gehört halt dazu. Wir sind so abgestumpft an bestimmten Punkten. Und leider ist das eben nicht nur im Hinblick auf solche Dinge so, sondern auch im Hinblick auf Gewalt. Auch da gibt es eine Abstumpfung. Das wissen wir auch, wenn wir wiederum mal nur die Kategorie Fernsehen nehmen. Und Gott sei Dank ist das in unserem Kontext die Kategorie, die vielleicht wir eher kennen als die Realität auf der Straße. Dann sehen wir auch, dass man anfangen kann, Gewalt zu sehen und sich so dran gewöhnt, dass es dir irgendwann nichts mehr ausmacht. Während du am Anfang noch zusammenzuckst und vielleicht noch einen Albtraum davon hast, irgendwann ist es normal. Und tatsächlich gab es, ich meine mich zu erinnern, mal einen Kinofilm, vor 20, 30 Jahren, ich glaube Pulp Fiction, wo dann danach berichtet wurde, wie junge Leute, nachdem sie im Kino den Film gesehen haben, auf der Straße aggressive Dinge getan haben, einfach weil sie allein durch den Film so abgestumpft waren. Von daher wissen wir, das gibt's, das steckt in uns drin und wenn man dem Raum gibt, dann wird das mehr. Und in der Region dort wissen wir, da ist Gewalt sehr viel mehr an der Tagesordnung, da hat Hass über viele Jahre und Jahrzehnte einen großen Nährboden gehabt. Und das macht blind und barbarisch. Und das sehen wir jetzt. Ich will damit nichts rechtfertigen. Das ist schlimm. Das ist grausam. Das ist absolut Sünde pur. Aber ich glaube, als Christen verstehen wir, das steckt in uns drin. Und deswegen tritt das leider eben auch immer mal wieder so zutage.
Ja, und man muss ja auch gar nicht so weit zurückgehen und findet dann in Deutschland ganz ähnliche Verhältnisse vor nicht mal 100 Jahren. Wenn man an die Zeit im Dritten Reich denkt und wenn man dran denkt, dass da auch Familienväter, ja, die dann abends heimgegangen sind zu Frau und Kindern, den Tag über im KZ Menschen niedergemetzelt haben und alles Mögliche gemacht haben. Das Böse ist in uns drin. Ist natürlich auch die Frage, wenn man dann zunehmend solche Bilder bekommt. Ich meine, wir haben aus der Ukraine schreckliche Bilder bekommen. Wir bekommen sie jetzt aus Israel. Ob das auch was mit einer Gesellschaft hier macht, dass man sich dran gewöhnt an solche Zustände und dass die Gewalt dazugehört und ob man da vielleicht auch in Deutschland abstumpft, wenn das so mehr zur Realität gehört.
Ich befürchte, dass das der Fall ist. Ich habe für mein eigenes Herz beschlossen, dass ich mir solche Bilder nicht anschaue. Und ich habe mir weder das, was jetzt hier geschehen ist, angeschaut, noch mich mit den Gräueltaten in der Ukraine oder anderswo, auch mit der ISIS, habe ich mich ziemlich zurückgehalten. Schaue sowas bewusst nicht an, weil ich dem aus dem Weg gehen will. Ich will nicht sagen, dass man das so machen muss, aber ich merke, dass es für mich besser ist, mich einfach manchmal auch zumindest von solchen Bildern zu distanzieren, weil das auch in meinem Herzen wieder Hass säen könnte. Und das ist, glaube ich, nicht gut.
Während wir hier reden, laufen in Israel Vorbereitungen auf einen massiven Vergeltungsschlag. Bisher gab es schon Gegenreaktionen, aber das scheint wirklich erst der Anfang gewesen zu sein. Hat ein Staat in so einer Situation das Recht dazu, sich mit Waffengewalt zu wehren, auch wenn das zivile Opfer bedeutet, auch wenn damit die Gewalt sehr wahrscheinlich weiter eskaliert?
Naja, das ist ja eine große Diskussion, auch in der Politikwissenschaft. Die ganze Just War Theory beschäftigt sich damit. Und im Prinzip ist man sich aber einig, es gibt so etwas wie einen gerechten Krieg. Ich glaube, auch die Bibel kennt das. Ich glaube, wenn wir Römer 13,1 lesen, dass der Staat das Schwert nicht umsonst trägt, dann sehen wir, es scheint ein Gewaltmonopol auch zu geben. Und das ist, glaube ich, nicht nur innerhalb des Staates, sondern eben auch zwischenstaatlich gemeint. Von daher würde ich schon sagen, ja, ein Staat hat das Recht, sich zu verteidigen, so wie jeder Mensch das Recht hat, sich zu verteidigen, wenn er angegriffen wird. Das heißt nicht, dass dann alles erlaubt ist. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung jetzt in der Situation, also dass Israel ein Recht auf Verteidigung hat. Das steht für mich außer Frage, wie man das dann tut. Das ist die nächste große Frage. Ich glaube, da gibt es ein biblisches Prinzip, das heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eben gerade um Gewalteskalation zu verhindern. Und ich glaube, da sind wir gut beraten, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir können da wirklich nur beten, dass die Verantwortlichen in Israel weise agieren und eben nicht im blinden Hass jetzt zurückschlagen und damit eine Gewaltspirale immer weiter in Gang gesetzt wird.
Jetzt ist es ja in Israel kein Krieg wie jeder andere, weil Israel in Gottes Geschichte einen ganz besonderen Platz hat. Als sein auserwähltes Volk, zu dem der Messias, Jesus Christus, als erstes gekommen ist, von wo aus dann auch das Evangelium in die ganze Welt hinausging, haben wir als Christen eine besondere Verantwortung, uns jetzt und auch grundsätzlich an die Seite Israels zu stellen.
Die Frage finde ich gar nicht so einfach. Ich weiß, dass manche Christen das mit einem sehr pauschalen und lauten Ja beantworten würden. Natürlich sehen wir einerseits im Alten Testament, dass Gott das Volk Israel erwählt hat. Ja, er hat es verheißen und hat dann dafür gesorgt, dass es überhaupt erst zu existieren begann. Er hat seine besondere Liebe auf das Volk gesetzt, er hat dem Volk in besonderer Weise geholfen und ein gelobtes Land gegeben, also Verheißungen gegeben und sie auch erfüllt. Andererseits ist Gott auch im Alten Testament nicht immer an der Seite Israels gewesen. Wir lesen im Alten Testament auch, dass Gott Feinde erweckt und Israel aufgrund von Gottlosigkeit und Sünde straft. So sehen wir zum Beispiel, wie Gott Babylon gebraucht und sehr explizit sagt, ihm sind die Dinge nicht entglitten, sondern das ist jetzt sein Gericht. Babylon wird dann trotzdem auch noch sich verantworten müssen vor Gott für das, was sie getan haben. Und gleichzeitig sind sie ein Werkzeug in Gottes Hand auch zur Strafe. So, von daher wäre ich sehr vorsichtig zu sagen, wir können uns immer ohne Wenn und Aber auf die Seite Israels stellen, wenn wir sehen, dass Gott doch auch eingreift und sich manchmal eben auch gegen sein Volk gestellt hat. Nur müssen wir dann das heutige Israel anschauen und müssen erst einmal sagen, in vielen Dingen ist dieses Volk heute auch nicht gottgefällig. Christen haben es in dem Land schwer. Ja, wir sehen, dass Sünde in diesem Land viel Raum hat. Tel Aviv ist eine weltweite Schwulenhochburg, wo sicherlich nicht so gelebt wird, wie Gott es möchte. So, von daher müssen wir da auch vorsichtig sein, vorschnell zu sagen, Gott findet alles gut, was in diesem Land läuft oder steht immer vorbehaltlos hinter dem, was in diesem Land läuft oder hinter diesem Land. Trotzdem würden viele Christen und auch ich sagen, dass Israel immer noch eine besondere Rolle hat. Und das ganz unabhängig davon, wie wir jetzt genau Endzeittheologie verstehen. Aber ich glaube schon, dass es da noch auch Erwartungen geben kann und deswegen ist sicherlich irgendwo eine gewisse Verbundenheit gibt mit diesem Volk. Aber mal ganz unabhängig davon. Als Christen sollten wir mitleiden, wenn wir Leid sehen. Wir sollten mitweinen, wenn wir solche schlimmen Dinge sehen. Und von daher, glaube ich, ist es einfach angebracht, dass wir als Christen wahrnehmen, hier wird ein Volk, hier wird eine Zivilbevölkerung auf barbarische Weise angegriffen. Und das können wir nicht gutheißen, das müssen wir verurteilen. Und da müssen wir mit den Menschen dort weinen und Mitleid haben und von daher in gewisser Weise uns mit ihnen identifizieren in ihrem Leid. Und von daher würde ich sagen, dass ich es schon für angemessen halte, in gewisser Weise zu sagen, ich stehe jetzt an der Seite Israels in dieser Situation, auch wenn die Situation insgesamt natürlich komplex ist.
Was dann aber erstmal auch einfach aus dem Grund so ist, also auch wenn ein anderes Land überfallen würde, wenn solche Dinge woanders passieren würden, dann wäre das genauso das Gebot der Stunde, dann zu sagen, wir stehen an der Seite der Opfer, wir wollen für sie beten, wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen, was eben möglich ist. So sind Christen gefordert, auch in Israel jetzt gefordert.
Und so waren wir sind wir in der Ukraine gefordert und anderswo auch. So würde ich das sehen. Wie gesagt, die theologische Dimension, wie wir die Situation Israels zu beurteilen haben, das ist nochmal eine andere Frage. Und da können wir sicher auch noch mal ein bisschen weiter drüber reden. Aber jetzt würde ich erst einmal sagen, grundsätzlich sind wir gefordert, da, wo Menschen Unrecht geschieht, uns auch auf die Seite der Menschen zu stellen, denen Unrecht geschieht. Das hat Jesus getan und ich denke, das ist auch unser Gebot als Nachfolger Jesu.
Ja, die theologische Dimension ist ja ganz interessant. Wir haben das jetzt auch wieder erlebt. Ich habe das erlebt, dass auch Leute in meinem Umfeld, Freunde, gleich mal in die Bibel geschaut haben und geschaut haben, was gibt es eigentlich für Verheißungen für Israel, auch für Verheißungen sogar für Gaza. Ein Freund hat zum Beispiel Zephania zitiert. Ich will das mal lesen, einen längeren Abschnitt aus Kapitel 2, ab Vers 4. Da heißt es dann über diese Region, denn Gaza wird verlassen und Aschkelon zum Ödland werden. Aschdod wird man am hellen Mittag vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Kreter. Das Wort des Herrn über euch lautet, Kanaan, Land der Philister, ich werde dich vernichten, sodass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen, zu Zisternen der Hirten und zu Schafhürden werden. Und es wird ein Landstrich für den Rest des Hauses Juda sein. Sie werden darauf weiden und sich am Abend niederlegen in den Häusern Aschkelons, denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Das ist also eine Verheißung in Zephania 2, dass die Feinde im Gazastreifen vernichtet werden und dass Israeliten dort in Frieden leben werden. Was würdest du sagen? Ist es eine Verheißung, die bald eintreten könnte, vielleicht sogar schon nach diesem Krieg? Und ist es überhaupt sinnvoll, solche Fragen zu stellen und Verheißungen aus dem Alten Testament jetzt zu nehmen und so auf den Kontext heute anzuwenden?
Ich habe tatsächlich diese Verse in den letzten Tagen auch mehrfach zitiert gehört. Erstaunlich, wie viele Leute gerade Zephania lesen. Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen rumgesprochen, dass da doch ein interessantes Bibelwort ist und jetzt kommt jeder damit um die Ecke. Ich glaube, das Problem bei solchen Worten ist, dass es immer schwer zu sagen ist, auf was genau bezieht sich das. Also Zephania spricht in eine konkrete historische Situation hinein und es gab eine gewisse Naherfüllung, erst einmal eine Zeit von mehr Frieden noch in alttestamentlichen Zeiten, da scheint die Naherfüllung zu sein. Ein Zuspruch, dass also die Angriffe der Philister ein Ende haben und dass Juda wieder mehr Frieden haben wird. Das ist eine Naherfüllung. Und dann wissen wir, dass es oft auch so ist, dass diese Naherfüllung aber auch, sag mal, nur eine teilweise Erfüllung sind und es dann später nochmal eine weitergehende Erfüllung gibt, die dann teilweise nicht mal wirklich zu verstehen ist, sondern teilweise auch bildhafte Sprache ist, dass nämlich in Kategorien, die damals leicht verständlich waren und sich so erfüllt haben, Dinge angesprochen werden, die in viel größerer geistlicher Weise sich später noch erfüllen. Von daher ist es wirklich kompliziert zu sagen, wann und wie erfüllt sich sowas. Und da wäre ich sehr zurückhaltend, vorschnell zu sagen, ja, dann geschieht das oder jetzt ist die Zeit gekommen, dass sich dieses Wort erfüllt. Normalerweise haben wir die Erfüllung von Prophetien immer nur im Rückblick wirklich erkennen können. Von daher bin ich immer nervös, wenn Leute meinen, ich schaue in die Zukunft und sage, jetzt kommt das. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Von daher, ich halte mich da sehr zurück und würde sagen, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Gott wird alle seine Pläne ausführen, nur, glaube ich, sind wir nicht diejenigen, die ihm sagen können, ja, jetzt wird er das dann tun.
Was würdest du denn generell sagen, wie sollen wir als Christen mit Verheißungen umgehen, die ausdrücklich an Israel gegeben sind? Und ich schicke gleich noch eine Frage hinterher, weil wir das ja als Christen auch durchaus unterschiedlich sehen und unterschiedlich beantworten. Deshalb auch die Frage, wie gehen wir mit unseren unterschiedlichen Sichtweisen auf Gottes Plan und seinen Weg mit Israel um? Wie handeln wir das?
Also erst einmal ist es gut anzuerkennen, es gibt auch unter bibeltreuen Christen unterschiedliche Sichtweisen. Und von daher sollten wir anerkennen, dass die Auslegung der, vor allem der prophetischen Worte, eben ja wirklich gar nicht so ganz einfach ist. Und da gibt es einige hermeneutische Vorentscheidungen, die man trifft und die dann eben auch uns in unterschiedliche Richtungen führen. Von daher würde ich erstmal sagen, mit viel Sanftmut und Demut einander auch stehen lassen, mit einer offenen Bibel in der Hand durchaus mal darüber ringen, aber sich nicht darüber verstreiten. Das wäre falsch. Ich glaube, Gott gibt uns sein Wort nicht, damit wir uns jetzt als bibeltreue Christen hier mit offenem Visier bekämpfen, sondern damit wir miteinander um Erkenntnis ringen. Und das tun wir in brüderlicher oder geschwisterlicher Art und Weise. Die erste große Frage, die man sich eben grundsätzlich stellen muss im Hinblick auf die alttestamentlichen Propheten, ist: Sollten wir die prophetischen Verheißungen immer wortwörtlich auslegen oder christologisch? Ja, das ist die Grundsatzfrage. Je nachdem hat man da nämlich sehr unterschiedliche Erwartungen bezüglich Israel. Und zum Beispiel auch bezüglich einem zukünftigen tausendjährigen Reich, in dem sich dann bestimmte prophetische Verheißungen wortwörtlich erfüllen sollen. Zum Beispiel Wiederaufbau eines Tempels, womöglich auch wieder Opfer dort und all das. Und andere sehen hier eben keine wortwörtliche Erfüllung oder kein wortwörtliches Lesen als angebracht. Und ich möchte betonen, hier geht es nicht darum, dass die Bibel wortwörtlich inspiriert ist. Also ich gehe mal davon aus, dass auf der bibeltreuen Seite, auf beiden Seiten dieser Diskussion Leute die Verbalinspiration, also die wörtliche Inspiration hochhalten und sagen, die Bibel ist Wort für Wort von Gott eingegeben. Ja? Die Frage ist nur, wie lege ich sie aus? Was will Gott uns damit sagen? Und wir erkennen an, dass es natürlich unterschiedliche Textgattungen gibt, wo wir auch Worte unterschiedlich verstehen müssen. Manches ist poetischer Sprache, manches ist bildhafte Sprache. Anderes ist wieder wortwörtlich zu nehmen. So, und wenn wir sagen, das Grundprinzip in der Auslegung der Prophetie, alttestamentlicher Prophetie, ist die wortwörtliche Auslegung, dann kommen wir sehr schnell dahin, dass wir tatsächlich nochmal eine ganz besondere Rolle von Israel sehen und auch geografisch ganz viele Dinge dann sehen. Andere Christen wiederum sehen, dass in der Kontinuität des alttestamentlichen Gottesvolkes Israel alle Christen stehen, weil sie sagen würden, die Verheißung, die Abraham empfangen hat, die ihm und seinem Samen galt, bezieht sich in gewisser Weise erst einmal dann auf seine direkte Nachkommenschaft und da konkret auf das Volk Israel, aber dann darüber hinaus letztendlich vor allem auf Jesus, das macht der Galaterbrief deutlich, und allen, die auf Jesus vertrauen, zu Jesus gehören und damit dann auch Kinder Gottes sind und damit auch Teil von Gottes Volk sind. Ich würde tatsächlich den Text auch so lesen. Ich glaube auch, dass uns das Neue Testament lehrt, dass das Auslegungsprinzip der alttestamentlichen Prophetie tatsächlich eine christologische, also eine auf Christus hingelesene Auslegung ist. Ja, also ich glaube, wenn wir schauen, wie legt Jesus Prophetie aus, wie macht das Paulus, wie macht das Petrus, wie macht das Johannes, wie macht das der Schreiber des Hebräerbriefs, wie macht das Judas und Jakobus, die scheinen alle die Texte auf Christus hin auszulegen und teilweise ziemlich offensichtlich nicht wortwörtlich. Nun sagen manche Vertreter der sonst immer wortwörtlichen Auslegung, die sagen, ja, die dürfen das und das sind Ausnahmen. Ja, ich glaube nicht, dass das zwingend Ausnahmen sind, weil ich nicht glaube, dass die Bibel irgendwo lehrt, dass man alttestliche Propheten wortwörtlich auslegen muss. Also ich glaube, das ist ein von uns hineingelesenes Auslegungsprinzip, was die Bibel so nicht direkt lehrt. Ich glaube hingegen, dass uns das Neue Testament lehren will, wie wir das Alte Testament und konkret auch die alttestamentlichen Propheten auslegen sollten, nämlich auf Christus hin, dass tatsächlich alle Gottesverheißungen in Christus ihr Ja und Amen finden und dass es ein Gottesvolk gibt. Und deswegen bin ich persönlich nicht so überzeugt davon, dass es nochmal wieder einen aufgebauten Tempel geben muss, in dem Opfer gebracht werden. Ich glaube, Jesus lehrt in dem Predigtext, den ich jetzt am Sonntag predige, dass eine Zeit kommen wird und sie ist schon gekommen, in der die Gläubigen nicht in Jerusalem und auch nicht auf dem Berg Gerasim, sondern in Wahrheit und im Geist anbeten werden. Also eben nicht mehr eine räumlich bedingte Anbetung. Ich verstehe den Hebräerbrief, dass er uns lehrt, dass das ein für alle Mal Opfer gebracht ist und deswegen keine weiteren Opfer nötig sind und so weiter. Von daher wäre mein Verständnis tatsächlich, und ich weiß, die Frage beantworte ich hier sehr ausführlich, aber das ist vielleicht mal hilfreich, dass wir eben doch nicht zwingend annehmen müssen, dass alle Verheißungen, die wir so lesen und die man so lesen könnte, als wenn sich das alles auf ein Volk Israel bezieht, sich da wirklich dann heute so in dem heutigen politischen Staat Israel beziehen muss. Noch ein letztes Wort dazu. Ich glaube auch, dass es interessant ist, einmal zu fragen, wer ist eigentlich überhaupt Israel? Also ich habe eben schon gesagt, nach meinem Verständnis sind es alle, die zu Jesus Christus gehören. Das ist das wahre Israel Gottes. Aber selbst wenn man das nicht sagt, dann muss man sagen, okay, ist es der politische Staat oder sind es die Nachkommen Judas oder der 12 Stämme? Sind es alle, die Juden sind? Sind ja im politischen Volk Israel heute nicht mehr alles Juden, ist ja kein exklusiv jüdisches Volk. Also ist es ethnisch, ist es politisch, ist es territorial definiert? Was genau ist eigentlich Israel, wenn es eben nicht das Volk derer ist, die zu Jesus Christus gehören? So, von daher, glaube ich, ist das eine ziemlich komplizierte Geschichte. Trotzdem, wie ich eben schon angedeutet habe, ich habe eine zukünftige Hoffnung für eine große Erweckung in Israel. So lese ich Römer 11. Nicht, dass ich Israel und Gemeinde trenne, aber dass ich glaube, dass viele aus dem jüdischen Volk, die aber nicht im Moment wirklich zum Volk Gottes gehören, weil sie Jesus Christus nicht anerkennen, den König über dieses Volk, dass viele diesen König noch anerkennen werden und es eine große Erweckung geben wird. Und wie die aktuellen Ereignisse damit hineinspielen oder auch nicht, das vermag ich nicht zu sagen. Von daher, wie gesagt, ich bin da grundsätzlich sehr zurückhaltend, würde sagen, wir lassen mal die stehen, die das ganz anders sehen. Ich respektiere sehr, dass jetzt bibeltreue Christen aus vielleicht aus meinem persönlichen Umfeld hören, was ich gerade sage und den Kopf schütteln und sagen, das sehe ich ganz anders. Da kann ich nur sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, das kann ich verstehen. Ich verstehe, wie man die Bibel da auch anders lesen kann. Ich respektiere das und ich kann nur sagen, wir sollten alle weiter darum bemüht sein, nach bestem Wissen und Gewissen mit Gottes Hilfe sein Wort zu verstehen. Ich kann nur das weiter sagen, wie ich es verstehe. Ich respektiere hier aber unterschiedliche Sichtweisen. Und das wird sicherlich auch ein bisschen prägen, wie wir denn die aktuelle Situation beurteilen im Hinblick auf die biblischen Dimensionen und die Verheißungen.
Lass uns nochmal zurück zum aktuellen Krieg und zu dem Terror kommen in Israel. Du hast eben gerade keinen Zweifel dran gelassen, dass wir als Christen in der Situation an der Seite der Opfer und damit an der Seite Israel stehen sollten. Es gab aber durchaus auch andere Stimmen, auch von Christen. Zum Beispiel hat die evangelisch-lutherische Kirche in Jordanien und im Heiligen Land in einer Stellungnahme erklärt, die Gewalt der Hamas dürfe nicht isoliert gesehen werden. Sie sei, Zitat, das Symptom eines durch ausgedehnte Gewalt und Unterdrückung tief verwundeten Volkes. Also ich sage es mal in meinen Worten, Israel trägt eine Mitverantwortung für diesen Terror, weil das Volk die Palästinenser immer wieder unterdrückt und gedemütigt hat. Die Stellungnahme haben dann auch andere unkommentiert geteilt. Sehr kritisch zu solchen Stellungnahmen hat sich auf der anderen Seite unter anderem Johannes Hartl geäußert, Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Er meinte, auch das zitiere ich mal, dass es immer zwei Seiten eines Konflikts gibt, ist eine Binsenweisheit. Sie in diesen Tagen in Bezug auf Israel reflexhaft rauszuhauen, hat aber eine Geschmacklosigkeit, als würde man Zeuge einer Vergewaltigung und kommentierte, es gäbe freilich immer zwei Seiten. Was würdest du sagen? Ist das nicht aber doch auch legitim, nach so einem Schlag, nach so einem Terror zu fragen, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt dieser Hass her? Gibt es nicht doch zwei Seiten in so einem Konflikt? Oder bist du da ganz bei Hartl und sagst, das verbietet sich komplett?
Ja, ich finde es hochgradig problematisch, Terrorismus in gewisser Weise ja zu entschuldigen und zu relativieren. Das heißt ja nicht, dass man alles gutheißt, was Israel je getan hat, oder sogar das gutheißt, was Israel in Reaktion auf die Angriffe der Hamas tut. Aber hier an einer solchen Stelle, wo absolute Gräueltaten, wo brutaler Terrorismus geschieht, zu sagen, ja, jetzt müssen wir mal schauen, wer hat denn daran Schuld, das ist meines Erachtens völlig unangebracht. Sondern erst einmal zu sagen, was hier geschieht, ist falsch. Punkt. Es ist Sünde. Punkt. Das darf nicht sein. Das muss bestraft werden. Das kommt nämlich nicht nur durch irgendwelche äußeren Bedingungen. Nicht jeder, der unter einem vielleicht politischen System oder irgendeiner Form von Unterdrückung leidet, schneidet deshalb Kindern die Köpfe ab. Sorry, nein. Das kommt aus bösen Herzen, die auf solche äußeren Faktoren auf eine Art und Weise reagieren, die einfach katastrophal, die schlimm ist, die böse ist. Und deswegen finde ich, verbietet es sich, hier relativieren zu sagen, ja warte mal, da müssen wir mal schauen, wo kommt das denn eigentlich her? Das ist so, dann werden die Täter werden dann zu Opfern, das kennen wir, das ist immer wieder so etwas, was man erlebt, dass Leute, die eine Gewalttat getan haben, dann ganz schnell erstmal anfangen zu erklären oder andere erklären dann an ihrer Stelle, warum das, was sie getan hat, ja vielleicht auch wieder nachvollziehbar ist. dafür habe ich sehr wenig Geduld, muss ich sagen. Also ich denke, hier ist es gut und richtig zu sagen, das geht einfach nicht. Und trotzdem kann man natürlich fragen, was steckt da alles hinter in dem Konflikt? Aber wie gesagt, die Frage ist immer, wo platziere ich das und in welchem Rahmen platziere ich das? Und wenn so eine Gewalttat geschehen ist, dann ist es einfach unangebracht, dass man dann im Nachgang aber auch Fragen dazu stellen darf. Wie kann man in Zukunft darauf hinwirken, dass sowas nicht wieder geschieht? Das ist dann sicherlich nicht nur bessere Prävention im Hinblick auf bessere Vorbereitungsmaßnahmen auf solche Angriffe, sondern vielleicht auch zu fragen, gibt es auch andere Dinge, die man tun kann, um den Konflikt insgesamt herunterzufahren oder vielleicht, so Gott will, sogar zu lösen.
Ja, ich sehe es genauso und das war ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich auch immer wieder so, auch in der politischen Landschaft in Deutschland, dass dann immer sehr schnell diese Frage kam, ja, was hat aber Israel getan, und dass das wirklich reflexhaft rausgehauen wurde. Das ist jetzt aber auffällig, dass das nicht passiert, und es hat sich auch damit zu tun, dass es so heftig war. Also zumindest jetzt so von den politischen Vertretern habe ich gar nichts in diese Richtung gehört. Natürlich hört man das dann auch von Palästinensern in Deutschland und anderen Gruppen, aber die sind dann natürlich auch befangen und haben nochmal eine ganz andere Sicht drauf. Auch da verbietet es sich, aber genau, das ist eigentlich, das ist erfreulich, dass das dieses Mal wirklich anders ist und auch anders wahrgenommen wird.
Hier in Deutschland schon, aber wir sehen, dass zum Beispiel in den USA die Diskussion auch schon wieder etwas offener geführt wird, dass da tatsächlich manche linksliberale Kreise tatsächlich diese Fragen genauso stellen, ja, weil sie eben sagen, Trump hat sich ja so mit den Israelis verbunden, und dann ist das also die republikanische Seite, und dann stellt man sich bewusst dagegen. Also es gibt schon auch in anderen Ländern kontroversere Diskussionen als das, was wir hier in Deutschland erleben, aber ich glaube ja, dass diese schlimmen Gewalttaten, die dort geschehen sind, die machen jetzt diejenigen, die da so relativierend reden, im Moment erstmal etwas still, weil ihnen auch klar ist, damit kann man gerade auch keine Mehrheiten gewinnen.
Und wie bei anderen Kriegen und Terroranschlägen macht jetzt auch wieder ein Hashtag die Runde Pray for Israel, bete für Israel. Leute teilen das auf Facebook, auf Twitter. Twitter gibt es ja gar nicht mehr, X heißt es mittlerweile, aber auch dort. Wofür können und wofür sollten wir als Christen denn jetzt ganz konkret beten, wenn wir an Israel denken?
Also erst einmal würde ich mir wünschen, dass die Leute einfach jeden Tag so eine Nachricht rausschicken über was für einen Kanal auch immer, der einfach heißt Pray. Mal ganz davon abgesehen, wofür man dann so alles speziell beten kann. Aber im Hinblick auf Israel würde ich sagen, fallen mir ein paar Dinge ein, für die man beten sollte. Sicher für ein Ende der Terroranschläge. Ja, die Hamas hat ja nicht gesagt, wir hören jetzt auf, das war jetzt eine einmalige Geschichte. Also sollten wir dafür beten, dass Gott auch ihre Gewissen anrührt und die Menschen, die solche Gräueltaten getan haben, wirklich überführt werden von ihrer Boshaftigkeit, von dem Schlimmen, was sie getan haben, dass Gott sie zur Buße bringt. Wir sollten beten für Bewahrung unschuldigen Lebens auf beiden Seiten. Ganz konkret kann man sicherlich auch beten für die gekidnappt wurden. Und wir können sicherlich auch beten für die Regierung, für alle, die jetzt in Verantwortung sind, dass Gott ihnen Weisheit und Augenmaß gibt, wie man also jetzt konkret auch auf die Angriffe der Hamas zu reagieren hat.
Sollten wir auch politisch sein, also Demos machen, Petitionen unterschreiben, uns einbringen, oder können wir das getrost anderen überlassen? Sollten wir das vielleicht sogar anderen überlassen als Christen?
Ich überlasse das mal anderen, das überhaupt zu beurteilen. Also ich glaube, per Definition, politisch bin ich immer, du auch. Weil wir einfach teilhaben an der gesellschaftlichen Diskussion, am drüber nachdenken, auch sich selber positionieren. Für mich heißt das nicht, dass ich zu Demos gehe. Ich mache auch ganz selten mal bei Petitionen mit. Ich halte diese Wege auch nicht für besonders effektiv. Ich war mal in der Partei, ich war mal politisch engagiert. Als Pastor habe ich bewusst entschieden, dass ich mich aus diesen Dingen komplett raushalte und bin deswegen kein Parteimitglied und äußere mich auch zu politischen Fragen, wenn immer nur so, dass es nicht parteipolitisch ist, sondern einfach eine christliche Sichtweise auf aktuelle Themen bietet, so wie das, was wir hier gerade tun. Das ist ja in gewisser Weise auch ein politisch Sein. Aber ich maße mir letztendlich also nicht an, anderen zu sagen, inwieweit sie sich jetzt da engagieren sollen oder nicht. Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Vor allem in welcher Art und Weise man das dann auch tut, das muss jeder auch für sich entscheiden und auch schauen, was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt. Ja, so viel vielleicht dazu.
Ich möchte ganz zum Schluss mit dir noch über unsere persönliche Reaktion auf den Terror sprechen, weil in manchen kommen jetzt bei diesen Bildern schon auch Ängste hoch, weil das einfach extrem heftig ist, was wir da hören und sehen müssen. Und es funktioniert ja auch so, wie das geplant ist. Das soll die Runde machen, die Bilder sollen sich verbreiten in dieser Welt, damit alle Welt auch hört, wie schrecklich und wie mächtig die Hamas ist in dem Fall. Und manche fragen sich, kommt der Terror auch zu uns? Und könnten wir damit umgehen, wenn es sowas in Deutschland gäbe? Der deutsche Militärexperte Carlo Massala meint, Israel hat die Resilienz und die militärischen Mittel, um auf diesen Terror zu reagieren. In Deutschland fehlt beides, das ist sein Urteil. Und das heißt, wir kämen mit so einem Schlag viel weniger klar. Jetzt muss sich sicher die Politik drum kümmern, dass wir die militärischen Mittel haben oder auch die polizeilichen Mittel. Da können wir nichts tun. Aber wie sieht es mit der Resilienz aus? Gibt es da Dinge, die du uns vor allem dann als Christen auch empfiehlst, dass wir resilienter werden, um wirklich auch mit Leid und mit Not, auch womöglich mit Terror und Krieg in dieser Welt besser klarzukommen, als wir das vielleicht als Gesellschaft derzeit könnten, wenn es wirklich kommt?
Also im Hinblick auf die gesellschaftlich-politischen Dinge, die dort nötig sind, da würde ich es Carlo Massala überlassen, Doktorvater meiner Frau, da weise Antworten zu finden. Ich weiß nicht, ob das Wort Resilienz wirklich so ein gutes Wort für uns Christen ist. Also Widerstandsfähigkeit. Ich will gar nicht so widerstandsfähig sein. Ich will mitleiden können, wenn ich sowas sehe. Von daher geht das für mich so schon rein sprachlich in eine Richtung, die ich politisch nachvollziehen kann und da macht das sicher auch irgendwo Sinn, aber die jetzt als christliche Kategorie für mich vielleicht nicht die passende Kategorie ist. Ich glaube, wir brauchen eine Besinnung auf Gott als Christen. Das hilft uns, das Böse zu verstehen. Wir haben ganz am Eingang darüber gesprochen, dass wir erkennen, das ist auch nicht so ganz anders, als wir es sind. Auch wir tragen das Böse immer noch in uns. Als Christen sind wir zwar schon heilig, weil wir auserwählt, ausgesondert sind von Gott. Und doch sind wir immer auch noch in der Tat Sünder und in der Lage, auch schlimme Dinge zu tun. So von daher hilft uns eigentlich Gottes Wort, auch das Böse einzuordnen. Aber noch viel wichtiger, Gottes Wort hilft uns auch zu erkennen, dass über all dem Chaos dieser Welt ein Gott steht, der allmächtig ist und der einen guten Plan hat und ihn ausführen wird, der uns sagt in seinem Wort, schlimme Dinge werden geschehen, aber sie werden nicht das letzte Wort haben. Und so können wir lesen, die Endzeitreden Jesu, oder wir können die Offenbarung lesen und wir können sehen, diese Dinge, die jetzt geschehen, die müssen uns nicht überraschen, die dürfen uns eigentlich nicht überraschen. Aber Jesus sagt, erhebt eure Häupter, ja. Uns muss nicht bange sein, wir dürfen voller Hoffnung sein, denn in Christus haben wir ewiges Leben. Das kann uns kein Terrorist rauben. Und Gott wird eines Tages alles gerecht richten und dann wird alles Böse ein Ende haben. Die Übeltäter, wenn sie nicht umkehren und Buße tun, sodass ihre Schuld auf Christus gelegt wird, werden für ihre Schuld sich verantworten müssen. Und das gibt mir große Gelassenheit und Zuversicht. Ich weiß, ich bin geborgen in Gottes Hand und mir kann nichts und niemand in letzter Instanz etwas anhaben. Und ich wünsche jedem Christen diese Gelassenheit. Ich glaube, mit der können wir dann auch inmitten einer Gesellschaft, die vielleicht zunehmend verunsichert ist, eine Ruhe, einen Frieden ausstrahlen, der vielleicht wieder ganz neue Fragen auch aufwirft bei den Menschen, die mit uns zu tun haben und dann eine Tür öffnet, ihnen auch etwas zu sagen von diesem, der mächtiger ist als alle Gewalten in dieser Welt.
Heißt aber auch, und da haben wir hier auch öfter schon drüber gesprochen, mehr in die Bibel schauen, mehr auf Gott schauen, mehr auf ihn hören, als auf all das, was auch gesprochen wird und was sonst über alle möglichen Kanäle uns erreicht. Das ist auch jetzt wieder gefragt, denn wir bekommen so viel Input und auf allen Kanälen werden wir damit bombardiert. Und es ist wirklich dann auch eine Kunst oder auch eine Aufgabe, sich da ein Stück weit abzugrenzen, um den Blick frei zu haben auf den Herrn.
Das war ein gutes Schlusswort, Matthias.
Und dann war das auch der Pastoren-Podcast für heute. Wenn dir die Folge geholfen hat, wenn sie dich vielleicht auch in irgendeinem Punkt weitergebracht hat, dann freuen wir uns, wenn du sie mit jemand teilst und den Podcast so noch ein bisschen bekannter machst. Du kannst uns auch gern Fragen oder Feedback schicken. Du erreichst uns per Mail an pastoren-podcast@fegmm.de. Die nächste Folge ist für kommenden Samstag geplant. Dann hören wir uns wieder, wenn du magst. Für heute danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.